Ja, hoffe, du bist da, bist angekommen heute in diesem Gottesdienst. Ich habe das Privileg, heute wieder Gottes Wort uns weiterzugeben. Und wir sind, wie schon gesagt worden ist, in dieser Serie Einander. Und wir haben uns diese Einander-Worte im Neuen Testament angeschaut, die letzten Wochen schon, und das wird auch noch die nächsten Wochen so sein. Und wir haben begonnen damit, dass wir gesagt haben, liebt einander ist die absolute Grundlage. Erinnert euch vielleicht, 59 Mal im Neuen Testament steht einander und ein Drittel davon ist liebt einander. 5 Mal von 7 Mal, wo Jesus einander sagt, sagt er liebt einander. Also ist die Basis, das Fundament, und dann aufbauend auf das wird es dann sehr, sehr konkret, sehr, sehr praktisch, sehr klar. Da versteht man, was gemeint ist. Und letzte Woche haben wir dann darüber gehört und gelesen, was es heißt, einander anzunehmen. Dass wir als Christen aufgefordert sind, andere in unser Leben hineinzulassen und andere so anzunehmen, weil Jesus sie angenommen hat. Also relativ klare Aussagen, und heute wird es auch nochmal relativ klar und relativ praktisch werden. Es sind eigentlich so 2 Ideen, die aber miteinander verknüpft sind. Ich habe es jetzt einmal so überschrieben mit achtet aufeinander. Zweiter Gedanke kommt noch, ist schon angesprochen worden. Achtet aufeinander. Und jetzt möchte ich so ein bisschen zum Aufwachen warm werden, dass du dich kurz zu deinem Nachbarn drehst und ihr mal kurz darüber redet, was heißt das für dich, wenn du jetzt ohne Kontext, ohne irgendwie zu wissen, was heute gesagt wird, welche Bibelstellen wir uns anschauen, was heißt es für dich, aufeinander zu achten? Nehmt euch 2 Minuten Zeit und redet miteinander. Ja, jetzt würde es mich natürlich interessieren, was ihr da jetzt geredet habt. Gibt es jemanden, der kurz einfach rausrufen, was heißt das für dich, achtet aufeinander? Gibt es jemanden, der, was versteht sie darunter? Kümmern, ja. Von sich wegschauen, ja. Da war irgendwas. Aufmerksamkeit, was? Rücksicht nehmen. Bitte?
Im Straßenverkehr.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja.
Oder auch einen anderen aufmerksam machen,
pass auf. Anderen aufmerksam machen, wenn irgendwie Gefahr ist oder so. Gegenseitige Hilfe. Genau, also wir wissen alle, haben wir eine Idee, was diese Worte bedeuten, aufeinander zu achten. Und im Straßenverkehr ist schon angesprochen worden, gibt es ja auch viele Achtungsschilder, gell? Achtung, Baustelle, Achtung, Spurverengung, Achtung, Wildwechsel, was auch immer. Und wenn.
Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, achtet auf die anderen.
Ja, achtet auf die anderen. Paragraph 1, Straßenverkehrsordnung, kann jetzt nicht so prüfen, aber wird schon stimmen. Ja. Wir sollen aufeinander achten, und wenn wir so ein Schild sehen, dann sehen wir, aha, da ist was, ich schaue mal ein bisschen genauer. Ich schaue, gell, Wildwechsel, kommt da was, gell, Kurve oder was, gell, ich bin fokussiert. Und ich möchte mit uns heute einen Bibeltext anschauen, den wir alle kennen. Und ich behaupte einmal, dass wir den aber kennen aus einem Grund, nicht, der ist nicht falsch, aber die Gewichtung ist vielleicht ein bisschen falsch. Und zwar, diese Bibelstelle ist in Hebräer 10, Vers 24 und 25. Da beginnt es nämlich und heißt, lasst uns aufeinander achten, indem wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Hebräer 10, Vers 24, wenn du es nachschlagen willst. Lasst uns aufeinander achten. Und dieser Ausdruck, aufeinander zu achten, bedeutet, es kommt vom Denken her, es bedeutet, aufeinander zu denken, füreinander zu denken, miteinander zu denken. Das bedeutet, sein ganzes Wesen, sein ganzes Herz auf etwas auszurichten. Lasst uns, unser Wesen, unser Sein, aufeinander ausrichten. Und wir merken schon, es ist was Aktives, nicht was Passives. Gell? Etwas, was ich tun muss. Also ich kann aufmerksam sein im Straßenverkehr oder nicht. Es ist, ich muss aktiv mich entscheiden, ich möchte aufmerksam sein. Was ihr hoffentlich alle heute in der Früh gemacht habt, ja, beim Herfahren. Also ich möchte meine Gedanken auf etwas ausrichten und dieses Etwas, das ist die Aufforderung da, das sind die anderen Christen. Da geht es um Christen, das wird an Christen geschrieben. Unsere Mitgeschwister, unsere anderen Gemeindeglieder, lasst uns aufeinander schauen. Und wir wissen da vom Kontext natürlich, man könnte jetzt sagen, hey, wenn es jemand schlecht geht, der hat den Fuß gebrochen, dann schauen wir, dass wir drauf schauen. Oder wenn jemand umzieht, dann schauen wir, dass wir helfen. Das ist alles gut und stimmt. Vom Kontext im Hebräerbrief wissen wir aber, da geht es um Menschen, die leben in einer relativ schwierigen Zeit. Sie werden verfolgt, es gibt Widerstand. Manche von ihnen sind stark am Überlegen, ob diese ganze Sache mit Jesus und mit Gott das wirklich wert ist. Ist es das wirklich wert? Der ganze Stress, die ganze Verfolgung, all diese Dinge, und sie überlegen, zurückzugehen zum alten Glauben. Und zu diesen Menschen schreibt er dann für 10 Kapitel lang, hey, es ist es wert, Jesus ist es wert. Jesus ist so viel größer wie die Person, jene Person, wie Mose, wie die Engel. Erinnert euch, wir haben den Hebräerbrief angeschaut, großen Teil davon. Gell? 10 Kapitel lang sagt er, es ist es wert, auf Jesus zu schauen. Und dann sagt er da, 10, 24, und weil ihr das macht, jetzt lasst uns aufeinander schauen, aufeinander achten. Du bist mitverantwortlich für den Glauben deines Bruders, deines Schwesters in der Gemeinde, im Glauben. Lass mich es nochmal sagen. Du bist mitverantwortlich für das geistliche Leben der Christen, die du kennst. Du bist mitverantwortlich für das Wohlergehen, das geistliche Wohlergehen der Christen in deinem Leben. Das ist ein relativ direkter, radikaler Gedanke, oder? Also für mein geistliches Leben bin ich verantwortlich, ist klar. Gell? Das ist meine Sache. Aber was? Ich bin mitverantwortlich für das geistliche Leben von den anderen? Das wird praktisch. Und die Frage ist, was mache ich? Was machst du, wenn du weißt, hey, es gibt da deinen Bruder, deine Schwester im Glauben und die zweifelt gerade wirklich an Gott? Was machst du, wenn du jemanden hast, den du kennst, vielleicht ein Familienmitglied, und die Person entfernt sich gerade innerlich von Gott? Was machst du, wenn du beobachtest, dass jemand, nicht, dass er sich jetzt gegen Gott stellt, aber du merkst einfach, Gott und der Glaube, irgendwie die Priorität im Leben, es verringert sich und verringert sich. Wir alle kennen das wahrscheinlich in der einen oder anderen Art und Weise. Und es steht dann vor dieser Entscheidung, sage ich was, gehe ich damit irgendwie um oder sage ich, ach Gott, du wirst schon richten. Ich bete vielleicht dafür, gell? Aber doch wird es sehr praktisch. Du hast, lasst uns aufeinander achten. Das ist was Proaktives. Wenn der Emmet, also mein Sohn und ich, spazieren gehen am Straßenrand, dann bleibe ich nicht passiv, wenn er zum Rand hingeht, gell, wo die Straßen ist, sondern ich bin proaktiv. Ich sage, hey, Emmet, da kommt jetzt gleich die Straßen, gell, und da pass mal auf, bleib mal stehen. Gell. Ich warte nicht, bis er in der Mitte von der Straße ist. Das ist der gleiche Gedanke da. Lasst uns aufeinander schauen, sind wir auf unsere Zehenspitzen füreinander. Wir müssen nicht warten, bis etwas passiert, um dann zu reagieren, sondern können proaktiv schauen, hey, bin ich am Schauen auf das geistliche Leben von anderen? Ist das etwas, was Teil ist von meinem Leben? Und das Spannende oder das Herausfordernde ist natürlich, ja, das geht in zwei Richtungen. Bin ich am Schauen, hey, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wo stehst du gerade? Was sind deine Herausforderungen? Und bin ich dann bereit, etwas zu tun, dich zu ermutigen, zu korrigieren, was auch immer? Aber gleichzeitig ist mein Herz offen dafür, dass andere Christen in mein Leben reden dürfen. Dass sie mich ermahnen dürfen. Dass sie mich ermutigen dürfen. Das geht noch einfacher. Gell? Dass sie in mein Leben reden dürfen, wenn sie etwas sehen, wo mein Leben vielleicht einen Weg geht, der nicht gut für mich ist. Ist mein Herz offen dafür? Also es geht in beide Richtungen. Und das Spannende da ist ja, da steht nämlich nicht, liebe Gemeindeleitung, liebe Ältesten, schaut auf eure Schafe. Es gibt Bibelverse, die in die Richtung gehen. Rede ich jetzt nicht drüber. Aber was steht da? Lasst uns aufeinander achten. Das ist nicht nur der Raffi, der Pastor, das sind nicht nur die Ältesten oder die Diakone, sondern da ist jeder Christ herausgefordert, aufeinander zu schauen. Und die Frage ist jetzt natürlich, naja, aber wie? Was heißt das? Also das kann in die Hosen gehen, gell? Also vielleicht hast du es schon erlebt, gell? Wie das in irgendeiner Situation passiert ist und im Nachhinein, wir lesen dann weiter und es gibt keine Liste von 15 Dingen oder 20 Dingen, die wir tun sollen, sondern es wird Folgendes gesagt. Indem wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Also ich hätte diesen ersten Satz, den Teil, auf ganz andere Art und Weise weitergeführt. Gell? Eben hätte sehr konkret gemacht, was das heißt. Gell? Aber du hast, indem wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Gegenseitig anspornen. Das Wort, was da verwendet wird für anspornen, ist ein absolut spannendes Wort. Da müssen wir jetzt kurz reintauchen, sonst verstehen wir nicht, was der Autor da gemeint hat. Er sagt nämlich, lasst uns gegenseitig anspornen. Was heißt anspornen? Das griechische Wort, was da verwendet wird, wird eigentlich immer negativ verwendet. Das hat so diesen Gedanken des Reizens, des auf die Nerven gehen schon fast. Im Alten Testament, jedes Mal, wenn wir davon lesen, ist es negativ. Zum Beispiel, 5. Mose 9, das sagt, denk doch daran und vergiss nicht, wie es den Herrn, deinen Gott, in der Wüste entzürnt hat, da ist das Wort, von dem Tag an, als du aus dem Land Ägypten ausgezogen bist, zu eurer Ankunft an diesem Ort. Ihr seid widerspenstig gewesen gegen den Herrn. Da ist dieser Gedanke des Entzürnen des Anderen. Und dieser Gedanke, der geht dann weiter, später dann, wird noch einmal über die gleiche, über das Volk Israel gesagt, sie gingen anderen Göttern nach, nämlich den Göttern der Nachbarvölker. Sie wiesen ihre Anbetung und reizten sie zum Zorn des Herrn. Oder in der Apostelgeschichte, der Paulus und der Barnabas, die haben einen Streit. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung. Das ist das gleiche Wort, das Nomen, was auch da ist, was da verwendet wird. Jede einzelne Instanz von diesem Wort, die wir finden in der Bibel und außerhalb der Bibel, ist negativ. Außer diese da. Und ich stelle mir das so vor, dass der Autor des Hebräerbriefs, wir wissen ja nicht, wer das war, er ist so da gesessen und hat sich gedacht, wie kann ich diesen Gedanken nur verkörpern? Das ist nicht nur wenn es gerade passt, die Situation, dann sag halt was. Oder wenn es sich irgendwie ergibt, dann vielleicht machst du was. Sondern dieses proaktiv zu schauen und proaktiv auf den anderen zuzugehen, proaktiv den anderen zu reizen. Man könnte auch sagen, da steht, reizt einander. Reizt einander zur Liebe und zu guten Werken. Spornt einander an. Und dieser Gedanke, der wird im Deutschen gar nicht so schlecht übersetzt. Das Wort anspornen kommt ja vom Reiten. Gell? Jeder hat schon mal einen Western gesehen oder vielleicht reitest du selber. Da gibt es diese Sporen bei den Stiefeln. Und jemand anzuspornen, kommt von daher, das heißt, du nimmst das und versuchst, das Pferd anzutreiben. Und das ist der Gedanke, den wir da sehen in diesem Bild. In anderen Worten, gib deinen Mitmenschen die Sporen. Ist relativ direkt, relativ herausfordernd, oder? Das ist nicht nur ein bisschen, wenn es vielleicht passt und so weiter, gell, sondern er hat, glaube ich, das stärkste Wort gesucht, was er irgendwie finden kann, um zu vermitteln diese Idee, du bist mitverantwortlich für das geistliche Leben deines Mitchristen. Und die Frage ist, bist du bereit, den anderen die Sporen zu geben? Und ich sehe schon dein Gedankenkarussell jetzt gerade wow, weiß ich nicht, ob ich das will, dass andere das bei mir machen und ich weiß nicht, ob ich das traue, dass ich das bei anderen mache. Und das könnte auf so viele Wege in die Hose gehen, aber eins ist klar, was auch immer damit gemeint ist, das Ganze passiert, was haben wir gesagt, ist die Basis von diesen Einanders in Liebe. Das passiert niemals, weil ich irgendwie besser dastehen will wie der andere. Das passiert niemals, weil ich irgendwie Recht haben will. Das passiert niemals, weil ich irgendwie jemanden auswischen will. Na, sonst passiert, wenn es passiert, wie auch immer das dann konkret ausschaut, passiert das aus Liebe. Und zu was sollen wir dann einander anspornen? Steht schon da. Zu Liebe und zu guten Werken. Zu Liebe und zu guten Werken. Bringen wir mal da. Wir sollen einander anspornen, liebevoll zu leben. Wir sollen einander anspornen, gute Werke zu tun, gute Sachen zu tun. Und dieser Teil, der wird dann später noch einmal wiederholt in diesen zwei Versen. Du hast nämlich später nicht unsere eigenen Versammlungen versäumen, wie einiges zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und ermutigen, ist das gleiche Wort. Deshalb habe ich beides da hergetan. Und das umso mehr, als ihr den Tag näher kommen seht. Da wird nochmal das gleiche gesagt im zweiten Teil. Ermutigt einander, ermahnt einander. Warum? Weil ihr den Tag kommen seht. Und welcher Tag ist es? Das ist nicht der Urlaubstag, sondern es ist der Tag, wo Jesus wiederkommt. In anderen Worten, lassen wir das ein bisschen anders sagen. Da steht, ermutigt und ermahnt einander, weil ihr wisst, dass Jesus wiederkommt. Ermutigt und ermahnt einander, weil ihr wisst, dass ihr auf dieser Erde nur 70, 80 Jahre habt, wo ihr lebt. Ermutigt und ermahnt einander, weil ihr wisst, dass die Zeit auf dieser Erde kurz ist. Ermutigt und ermahnt einander, weil ihr wisst, dass dieses Geschenk des Lebens ein Geschenk von Gott ist. Ich lese gerade ein Buch von ein Autor, das heißt Disruptive Witness, Speaking Truth in a Distracted Age, auf Deutsch, die Wahrheit zu sprechen in einer abgelenkten Zeit. Ein Zeuge zu sein, der einen Unterschied macht. Und er beschreibt über Länge etwas, was ja jeder von uns weiß. Wir leben in einer Zeit, wo wir so abgelenkt sind. Wo wir in so viele Richtungen gezogen werden. Ständig, jeder von uns. Das war natürlich immer schon so für die Geschichte der Menschheit, aber in dieser Zeit, in der wir gerade momentan leben, noch in einer ganz anderen Art und Weise. Es gibt so viel Lärm in unserem Leben. Es gibt so viele Stimmen, die wir ständig hören. So viele Gedanken. Vielleicht sitzt du gerade da, aber in Gedanken bist du bei dem Zeitungsartikel, den du heute in der Früh schon gelesen hast, oder den Instagram-Post, den du gesehen hast, der dich beschäftigt. Vielleicht bist du in Gedanken schon dabei zu planen, was du heute am Nachmittag machst und was dann in der Woche passieren muss, weil das Arbeitsprojekt gerade noch dran ist. Wir werden in so viele Richtungen gezogen, wir haben so viele Stimmen, die in unserem Leben sind. Es gibt sowas wie Langeweile, gibt es nicht mehr. Weil Ablenkung ist immer nur einen kurzen Greifer in die Hosentaschen entfernt. Gell? Wir leben in einer Zeit, wo wir so abgelenkt sind. Und der Autor vom Hebräerbrief sagt da, deshalb braucht ihr einander. Weil ihr in dieser Zeit lebt, weil ihr in dieser Welt lebt, wir brauchen einander, dass wir einander ermutigen. Dass wir einander sagen, hey, dieses Problem, was du da gerade hast, das ist echt und das ist real und das ist schwierig. Aber weißt du, im Blick auf die Ewigkeit, im Blick, dass dieser Tag näher kommt, lass mich dich ermutigen. Weißt du, ich weiß, du hast viel zu tun mit den Projekten in der Arbeit und dort und da und du weißt gar nicht, wo hinten und vorne ist, aber weißt du was, im Hinblick auf die Tatsache, dass dieser Tag näher kommt, dass Jesus kommt, lass mich dich herausfordern, dich zu fragen, wie gehst du mit den Ressourcen um, die Gott dir gegeben hat? Wie gehst du damit um, mit den Gaben der Zeit? Ich glaube, Gott möchte durch dich wirken. Lass mich dich herausfordern. Ich weiß, diese Situation ist echt schwierig und du kannst dieser, möchtest dieser Person nicht vergeben. Das, was sie gemacht hat, ist, es ist wirklich verletzend. Aber im Hinblick auf die Tatsache, dass dieser Tag näher kommt, dass Jesus wiederkommt, im Hinblick auf die Ewigkeit, darf ich dich herausfordern, diese Person zu lieben. diese Perspektive zu haben. Und das können wir nicht allein. Warum? Weil wir so schnell abgelenkt sind, weil wir so schnell auf uns schauen und dann brauche ich den anderen, der mir dann von außen wieder Wahrheit in mein Leben sprechen kann und mich erinnern kann, mich ermutigen kann, mich ermahnen kann. Und ich glaube, du spürst es schon. Also das hört sich herausfordernd an. Das hört sich ein bisschen unangenehm an. Das hört sich ebenso an, dass ich mir denke, will ich das wirklich, wenn ich ehrlich bin? Willst du das wirklich? Willst du anderen die Freiheit geben, das zu tun in deinem Leben? Und hast du den Mut, das zu tun im Leben von anderen? Es gibt einen Mann, Dimon, kannst du einmal zu der Folie springen, in Südafrika. Das war der Erzbischof von Kapstadt. Und der hat ein Konzept, eine Philosophie, die man über ganz Afrika findet, die war ganz zentral für ihn. Er hat mit Nelson Mandela zusammengearbeitet, um diesen Apartheid, diese Trennung der Rassen zu bekämpfen und das immer eingesetzt für Frieden, für Versöhnung und so weiter. Und er hat einen Gedanken immer wieder erwähnt und immer wieder betont. Und ich bin momentan richtig in Fahrt. Ich lerne dem Emmet jeden Tag, weiß ich nicht, 15 bis 20 Wörter. Jetzt haben wir gedacht, ich lerne euch einmal ein neues Wort heute, das die meisten nicht kennen. Dieses Wort, manche kennen es, aber ihr kennt es doch nicht. Dieses Wort ist Ubuntu. Ubuntu ist nicht nur eine Linux-Distribution, für die, die wissen, was das ist, sondern Ubuntu ist eigentlich ein philosophisches Konzept, eine Idee, die sich findet in vielen, vielen Sprachen in Afrika. Das war ganz zentral zu ihm. Was ist Ubuntu? Ubuntu ist dieser Gedanke, man kann das nicht in ein Wort übersetzen, wir haben kein Wort dafür im Deutschen oder Englischen. Es ist ein Gedanke, dass ich verbunden bin mit allen um mich herum. Es ist ein Gedanke, dass ich bin, weil wir sind. Er sagt das einmal so, er sagt, Ubuntu bezieht sich auf Sanftmut, auf Mitgefühl, auf Gastfreundschaft, auf Offenheit gegenüber den anderen, Verletzlichkeit, Verfügbarkeit für andere und das Bewusstsein, dass man mit ihnen im Bündel des Lebens verbunden ist. Das ist Ubuntu. Dieses Verbundensein mit anderen und dass das was ganz Zentrales ist, was Gott geschaffen hat, was Gott gemacht hat. Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen, steht schon in den ersten Seiten der Bibel. Gott hat dich so gestaltet, so programmiert, wenn ich einmal sagen darf, dass du für Gemeinschaft gedacht bist, dass du den anderen brauchst. Und das Bild, was wir natürlich in der Bibel finden, was Ubuntu, diesem Gedanken am ehesten kommt, das ist 1. Korinther 12. Das ist das Bild vom Körper. Also da ist ein Körper, das ist jetzt meiner, gell? Aber da ist alles verbunden. Ich bin, weil alle Teile sind. Wenn nicht die Hand da ist, dann ist die Hand, weil das Gehirn da ist. Und das Herz ist da, alles ist verbunden. Ich bin, weil wir sind. Und das ist so ein anderer Gedanke, wie dieser Gedanke, der in unserer Gesellschaft, in dem wir groß geworden sind. Das ist der Individualismus. Der sagt nämlich, ich bin, weil ich bin. Wenn ich einen guten Studienabschluss mache, dann habe ich das geschafft. Wenn ich einen Fehler mache und jemand verletze, dann habe ich den Fehler gemacht. Wohingegen Ubuntu sagt, hey, wenn du deinen Studienabschluss schaffst, dann war es nicht nur du, sondern es war deine ganze Community, alle um dich herum, die dir das ermöglicht gemacht haben. Deine Eltern, deine Freunde, der Studienkollege, der mit dir studiert hat. Alle um dich herum, Ubuntu, haben das gemacht. Wenn du einen Fehler machst, dann hast nicht nur du einen Fehler gemacht, sondern alle um dich herum, die auch da sind, die dich in der Art und Weise nicht unterstützt haben. So Ubuntu. Dieses Vernetztsein, dass wir alles dadurch sehen und das ist was anderes wie eben unsere Individualismus. Und als Christen zieht sich das dadurch. Wir leben in einer Welt, wo wir sagen, ich bin Christ, weil ich Christ bin. Gell? Ich bin und meine Beziehung mit Gott, das ist zwischen mir und Gott. Und Ubuntu und die Bibel, würde ich es behaupten, sagen aber, das stimmt nicht. Deine Beziehung mit Gott liegt nicht nur zwischen dir und Gott. Liebe Gemeinde, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge unserer Zeit. Du wirst das nicht finden in der Bibel. Und wir müssen die Bibel hernehmen, um unsere Kultur und die Art und Weise, wie wir denken, wie wir groß waren, sind, immer wieder zu filtern. Und zu fragen, hey, wo ist unsere Kultur falsch und wo ist mein Denken über meinen Glauben falsch? Und ich denke, Ubuntu hat da definitiv den biblischeren Zugang wie unsere westliche Gesellschaft in diesem Aspekt. Wenn es mir gut geht, wenn es der Hand gut geht, geht es dem Rest vom Körper gut. Wenn die Hand verletzt ist, wenn der Zahn schmerzt, der ganze Körper ist unbrauchbar, gell, wenn du Zahnschmerzen hast. Alles ist verbunden. Und das ist das Bild, was wir sehen, 1. Korinther 12 in der Bibel. Und so die Grundlage von dem Ganzen, jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Bibelvers, kannst du nochmal einblenden. Grundlage von dem Ganzen findet sich dann in der Mitte, in diesem Satz, den wir alle kennen. Also du hast am Anfang diese Aufforderung, einander zu achten, nicht mehr gegenseitig anspornen, am Ende nochmal ermahnen, ermutigen und so weiter und in der Mitte und nicht unsere eigenen Versammlungen versäumen, wie einige es zu tun pflegen. Und das ist klar. Also es macht Sinn. Du kannst nicht das Erste und das Letzte tun, wenn du nicht da bist. Wenn du nicht präsent bist. Und natürlich bezieht sich das auf den Gottesdienst. Wir sitzen gerade in einem Gottesdienst, gell? Wir sind gerade da. Natürlich bezieht sich das auf das. Aber ich denke, es ist noch viel mehr. Weil dieser Gottesdienst ist nur ein Teil von unserem Glaubensleben als Gemeinde. Ist nur ein Teil von einem Glaubensleben. Ja, das bezieht sich auf einen Hauskreis, wo wirklich mehr ein Miteinander da ist. Das bezieht sich auf Freundschaften, die du hast, christliche Freundschaften, wo die Frage ist, bist du bereit, dort zu sein? Bist du bereit, offen zu sein, wie wir letzte Woche gehört haben? Mit diesem Wissen, dass dein Glaube nicht nur zwischen dir und Gott ist, sondern dass Gott dich im Leben von anderen verwenden möchte und andere im Leben von dir, andere verwenden möchte im Leben von dir. Und es gibt keine andere Person, abgesehen von Jesus, die das meiner Meinung nach so klar verdeutlicht wie der Barnabas. Barnabas, den haben wir schon vorher kurz gehört, in der Apostelgeschichte. Jedes Mal, wo der erwähnt wird, also ich muss schon so sagen, sein Name, den hat er gekriegt, das heißt Ermutiger oder Tröster. Also wenn deine Freunde anfangen, dich Ermutiger zu nennen, also als Zweitnamen, gell, hey, da kommt der Ermutiger schon wieder, hey, da kommt der Tröster. Also dann sagt das was aus über dich. Gell. Also das war sein Name, den er gekriegt hat von seinen Freunden. Und jedes Mal, wo er erwähnt wird, wo er irgendwo auftaucht in der Apostelgeschichte, macht er genau das. Das Erste, was wir lesen, er kommt her und verkauft sein Acker, verkauft sein Feld. Und dann gibt er nicht nur 10% oder 20% oder die Hälfte, sondern 100% von diesen Ausgaben oder von dem, was er da kriegt, gibt er dann der Gemeinde. Das Erste, was wir von ihm lesen. Und dann lesen wir später, wie Paulus in Jerusalem ist und er versucht, die Leute zu überzeugen, hey, ich bin wirklich Christ, ich glaube wirklich an Jesus. Gell? Und die anderen sagen, ja genau, sie glauben es nicht, weil sie kennen Paulus. Und dann steht der Barnabas daher und sagt, ich kenne ihn. Ich glaube, das, was in seinem Herzen passiert ist, das ist echt. Er steht ein für ihn. Er ermutigt, er ist da. Er sieht ihn. Er achtet auf ihn. Und dann später in Antiochien, sagen wir Barnabas, und er geht hin und er sieht, hey Gott, er fängt auf einmal an, unter die Heiden zu wirken. Gell? Und alle sind so ein bisschen skeptisch. Gott, du kannst auch unter denen was machen, wirklich. Gell? Und der Barnabas kommt hin und sagt, jawohl, jawohl. Und er ermutigt sie und er sagt, ich brauche Hilfe. Und dann holt er den Paulus her und sagt, hey Paulus, komm her, wir brauchen dich, du musst da noch helfen. Und dann später hat er mit Paulus eine Auseinandersetzung, weil eine dritte Person einen Fehler gemacht hat und der Paulus sagt, mit dem mag ich nichts mehr zu tun haben. Der kommt nicht mehr mit. Der hat seine Chance gehabt, danke. Und der Barnabas sagt was, weißt du was? Und er steht dem Paulus, der sowas wie sein Kind im Glauben ist, gewisserweise, steht da gegenüber und sagt, aber ich nehme ihn und ich gehe mit ihm. Und er geht den Weg mit ihm und später sagt Paulus über ihn, er ist mir sehr, sehr wertvoll. Das ist der Barnabas. das kann nur passieren, das, was der Barnabas da gemacht hat, das kann nur passieren in deinem Leben, wenn du da bist. Und damit meine ich, ja klar, ein Gottesdienst, aber nicht nur ein Gottesdienst, sondern ich meine dein Herz. Dass du da bist, dass du bereit bist, dein Herz aufzumachen. Und ich habe dieses Bild, glaube ich, schon mal verwendet, aber ich verwende es jetzt noch einmal. Das ist mein Radl, das steht schon lange im Schuppen. Die Elle wollte schon immer wegschmeißen, aber ich habe gesagt, ich brauche das für Anschauen. Das ist der Glaube. Dein Zentrum ist Gott. Und das da, das bist du. Und was wir in der Bibel lesen, ist, dass wenn du zu Gott kommst, also wenn du Gott erkennst und merkst, hey, dieser Gott ist ja echt, er lebt. Dieser Gott ist real, der liebt mich. Dieser Gott ist für mich gestorben, der hat sein Leben gegeben. Dieser Gott, er schenkt mir ein neues Leben, er macht mich Teil von meiner Familie, du kommst näher zu Gott. Das ist, diese Speicher ist sowas wie dein geistlicher Glaubensweg. Gell? Und was passiert aber, wenn du näher zu Gott kommst? Automatisch. Alle anderen, die näher zu Gott kommen, die auch Gottes Kinder sind, die kommen näher zu dir. Und da gibt es natürlich Leute, so wie jetzt die zwei Grünen, gell, die sind vorher vielleicht schon Freunde gewesen, gell, die haben es eh schon gut verstanden, relativ nah beieinander, gell, und da kommen sie zu Gott und sagen, jawohl, wir sind unterwegs. Gell. Aber natürlich gibt es da die anderen, gell, auf der anderen Seite. Also mit dem wird das im normalen Leben nichts zu tun haben, aber der kommt auch zu Gott. Der kommt auch näher zu Gott. Und was passiert dann? Die Distanz zwischen dir und ihm, die wird auch weniger. Das ist Ubuntu. Das ist 1. Korinther 12. Das ist dieses Bild. Und es geht nicht anders. Und jetzt kommt die Aussage, vielleicht wird dir ein bisschen vom Kopf stoßen, aber dann musst du das mit der Bibel auskämpfen. Wenn du sagst, du kennst Gott und du möchtest nichts mit dem zu tun haben, dann sagt die Bibel, dann sagt Gott, du kennst mich nicht. Das ist radikal. Aber wenn du sagst, Herr, ich liebe Gott, aber mit dem da, dann sagt Gott, du kennst mich nicht. Warum? Weil genau das passiert, automatisch. Dass die, die Gottes Familie sind, die Gottes Kinder sind, die tut Gott zusammenschweißen, wie ich letzte Woche eben auch geredet und gepredigt habe. Gell? Ich möchte zum Abschluss noch einen Abschnitt vorlesen aus dem Philipperbrief. Philipper 2. Philipper 2, die ersten 5 Verse. Nicht wahr, es ist doch wichtig, einander im Namen von Jesus zu ermutigen. Ist es euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allem mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene. Und dann kommt's. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Denn es ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Das ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Und er ladet uns jetzt ein, das durch uns zu leben. Und wir haben das jeder Predigt bis jetzt gesagt und ich sage das jetzt noch einmal. Wir aus uns heraus, aus unserer eigenen Kraft, wir können das nicht, aufeinander zu achten. Es kann nur in die Hosen gehen. Aber Gott möchte das durch dich machen, durch uns machen, miteinander. Dafür hat er Gemeinde gemacht. So lass uns noch gemeinsam vor Gott kommen und ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, wir lesen solche Sachen und können nur uns fragen, wie das möglich sein soll, wie du das machen kannst. Und Herr, wir bekennen als Gemeinde und ihre Einzelnen, dass uns das zu einer gewissen Weise auch widerstrebt, dass wir uns denken, ah, ist das wirklich Not? Aber Vater, wir wissen, dass du es besser warst. Wir wissen, dass du uns besser kennst. Und so schenk uns diese Herzen. Schenk uns diese Herzen, die offen sind für andere, dass andere uns anspornen können zu Liebe und zu guten Werken. Diese Herzen, die offen sind, dass andere in unser Leben reden dürfen, uns ermutigen dürfen, ermahnen dürfen. Und schenk uns diesen Mut, nicht wegzuschauen, wenn wir andere sehen, die Hilfe brauchen. Wenn wir andere sehen, die in einer Situation sind, wo sie jemand brauchen, der sie herausfordert, jemand brauchen, der sie ermutigt. Schenk uns diesen Mut und diese Kraft durch dich. Und Vater, wir können nur staunen, wie du das gemacht hast, dass du auf der Erde warst, dass du das einfach vorgelebt hast und gemacht hast. Und so, wir sind dir dankbar, dass du das auch durch uns machen möchtest. Und Herr, wir möchten offen sein dafür. Sag uns das auch ganz konkret in dieser Woche, auch noch heute am Nachmittag, was das heißt für uns, wo du uns da herausfordern und verwenden möchtest. Herr, du bist so gut und wir sind dir so dankbar für das, was du gemacht hast am Kreuz, dass du uns zu deiner Familie gemacht hast. So lass uns das leben, wer du bist. Lass uns einander lieben.